Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute ist Dienstag, der 14. Januar. Und bei uns hier im Podcast von Backstage Classical dreht sich alles um Wolfgang Amadeus Mozart, beziehungsweise um die Stiftung Mozarteum, beziehungsweise um die Mozartwoche, die am 23. Januar beginnt und unter anderem Orchester wie das Mozarteum Orchester präsentiert, das Concertus Musicus und natürlich die Wiener Philharmoniker. Als Oper steht L'Orfeo von Monteverdi auf dem Programm. Künstlerischer Leiter ist, das wisst ihr alle, Rolando Villason, der Geschäftsführer der Mozartwoche und der Stiftung Mozarteum. Das ist Rainer Heneis und mit dem möchte ich mich heute über das Große und Ganze unterhalten. Wie ist es eigentlich, wenn man in Salzburg das Erbe Mozarts immer wieder neu erfinden muss für eine immer wieder neue Gegenwart, für ein immer wieder neues Publikum? Die Stiftung Mozarteum ist, wie der Name es schon sagt, eine Stiftung. Öffentliche Gelder gibt es relativ wenig. Also ist die große Frage, wie finanziert man überhaupt diese kuratorische Arbeit? Wie erhält man Museen und bringt Musik zum Leben? All das möchte ich jetzt besprechen mit Rainer Heneis. Und ich freue mich, dass er am Telefon ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Heneis.
Wunderschönen guten Morgen, Herr Brüggemann.
Die Mozartwoche steht vor der Tür. Die Stiftung Mozarteum läuft das ganze Jahr. Wir sehen das momentan vor allen Dingen in Deutschland schon, wenn wir nach Berlin schauen. Es wird immer knapper für die Kultur. Wir haben es mit einer Rezession zu tun. Wir haben es mit großflächigen Entlassungen in großen Unternehmen zu tun. Wie steht die Mozartwoche, wie steht das Mozarteum in einer angespannten finanziellen Wirtschaftslage da? Wie gucken Sie dem Ganzen entgegen?
Ja, wir gucken natürlich schon besorgt dem Ganzen entgegen, weil wir natürlich sehen, wie sich sozusagen die Welt verändert, wie insbesondere auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht nur hier im Standort, sondern auch an allen Standorten natürlich um sich greifen mit unterschiedlichen Auswirkungen, natürlich auf die Finanzlage, auf das Konsumklima, was natürlich auch wichtig ist für verschiedene Bereiche, die wir hier betrachten. Im Großen und Ganzen sind wir aber als Stiftung Mozarteum eigentlich gut aufgestellt und versuchen mit unseren Angeboten hier natürlich immer bestmöglich zu agieren. Wir sind ja als Stiftung sozusagen etwas besondere Kulturinstitutionen, da wir überwiegend privat finanziert sind, insofern sozusagen.
Ich glaube, es sind nur 2% öffentliche Gelder in der Stiftung, ist das so?
Genau, wahr? Ja, das ist relativ drei bis vier ungefähr,
kann man sagen. Macht den Kur jetzt auch nicht fett, aber also relativ wenig. Das kann ja in so einer Zeit auch ein Vorteil sein, oder?
Absolut. Also, das war auch immer mein Thema, was die Stiftung in ihrer 145-jährigen Geschichte auch immer, sehr forciert hat, eben hier unabhängig zu sein und sozusagen sich selber um seine Sachen zu kümmern, mit all den Vorteilen und auch den Nachteilen natürlich, was wir insbesondere auch gesehen haben, was schwierig werden kann während der Corona-Zeit, weil das war natürlich eine Situation, weil die komplett neu war für alle Beteiligten. Aber im Großen und Ganzen sind wir als Stiftung ja so aufgestellt, dass wir eigentlich drei Geschäftsbereiche haben. Wir haben den touristischen Bereich, wir betreiben ja die beiden Mozartmuseen hier in Salzburg, mit Geburtshaus und Wohnhaus und verfügen dort, wie man da über 550.000 Eintritte pro Jahr. Von diesen Erlösen leben wir größtenteils.
Das ist das Geburtshaus und das ist das Wohnhaus, ne? Das sind die.
Das Wohnhaus, genau. Richtig, genau. Das berühmte gelbe Haus mit Getreidegasse.
Genau, ja.
Das, was sozusagen auch eins der Must-See-Institutionen für Touristen natürlich ist.
Das heißt, das ist eine Cash-Cow. Da kann man sagen, das ist sozusagen schon mal so eine fixe Größe, auf die Sie bauen können.
Genau.
Aber wir kommen gleich nochmal dazu, weil da muss man ja auch umbauen und neu denken.
Aber dazu zu Ihrer Frage, das ist natürlich, dort hängen wir natürlich sehr stark von den Auswirkungen des Tourismus ab. Also wie viele Gäste kommen nach Österreich, welche Gäste sind das, wie viel Geld lassen sie da hier auch im Standort Salzburg. Insofern ist das natürlich ein Aspekt, den wir insbesondere vor dem Hintergrund eben, wie gesagt, dieser ganzen wirtschaftlichen Umbrüche und auch der natürlich sicherheitspolitischen Aspekte immer im Blick haben. Also was passiert da? Da muss man aber sagen, dass da insbesondere auch unsere Partner aus den touristischen Institutionen wie Österreich Werbung oder ähnliche da auch einen guten Job machen und eben diese Vermarktung von Österreich im Ausland eben auch sehr gut im Griff haben. Und aber das ist sozusagen unser unsere Haupterlösquelle, die touristischen Erlösen. Hinzu kommt natürlich dann der Konzertbetrieb, unter denen dann eben auch die Mozartwoche fällt, also alles das, was mein Partner Rolando Villason eben verantwortet. Da ist es so, dass die Mozartwoche im Grunde genommen sich immer so definiert hat, dass wir versuchen, sie eben über die Eintritte mehr oder weniger zu refinanzieren, soweit das eben möglich ist, je nach Programm. Da sehen wir einen sehr stabilen Vorverkauf. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass einfach dieses Festival etabliert ist, dass wir das seit 70 Jahren machen und eine sehr große Stammkundschaft haben zum einen, die sehr regelmäßig eben dann auch aus über 55 Ländern der Welt hier anreist, um eben diese Mozartwoche hier zu erleben. Und zum Zweiten auch immer wieder die Möglichkeit haben, das ist ja sozusagen meine Aufgabe, dann noch neue Kunden hier nach Salzburg zu locken, die Mozartwoche sozusagen zu etablieren und dort natürlich auch neue Kunden dann heranzuziehen. Also das ist, da sehen wir keinen großen.
Reden wir auch gleich nochmal drüber, weil das fällt ja auch auf. Also gerade dadurch, dass Sie Rolando geholt haben, dass Sie sich da zum Publikum hinbewegen, passiert ja auch etwas, wo Sie mit Sicherheit eine Pionierarbeit machen. Okay, das ist das zweite Standbein. Fehlt das dritte?
Und der dritte Standbein ist unsere wissenschaftliche Abteilung, wo wir sozusagen hier zunächst mal das Erbe verwalten und bearbeiten und
gerade das Köchelverzeichnis rausgegeben haben.
Genau. Und jetzt gerade das Köchelverzeichnis rausgegeben haben und das wird eigentlich über private Sponsoren komplett finanziert. Okay. Insofern sind wir da abhängig davon, inwieweit diese Sponsorenverträge eben dann langfristig halten und auch stehen. Aber das ist sozusagen unser Geschäftsmodell, insofern mit den drei Säulen, dass wir das immer so ein bisschen aussteuern können und dort eben nicht ganz so sehr abhängig sind von diesem Förderungsthema, wie das jetzt eben natürlich insbesondere in anderen Kulturinstitutionen massiv reinregnet. Aber es ist natürlich grundsätzlich am Ende auch wir geben immer wieder Projekte ab mit Förderungsmöglichkeiten, um eben zu schauen, ob das im Bereich Digitalisierung ist, ob das im Bereich von einzelnen Events ist. Und da wird natürlich die Luft für alle dünner. Und das ist natürlich schon ein Aspekt, den wir auch mit berücksichtigen müssen, klar.
Wir sprechen ja auch miteinander, weil wir Sie so ein bisschen als Best-Practice-Beispiel und vielleicht auch vorbildhaft erkannt haben oder erkennen wollen. Lassen Sie uns doch mal diese einzelnen Punkte durchgehen, die Sie jetzt genannt haben, diese einzelnen Stützen und gucken, was man da eigentlich schrauben kann und gerade unter Druck auch schrauben kann. Also das Erste, haben Sie gesagt, sind die beiden Mozart-Museen. Und da fällt mir jetzt erstmal auf, wenn ich drauf gucke, klar, Sie haben mit dem Geburtshaus in dieser Getreidegasse, da war ich übrigens schon als Sechsklässler und habe meinen ersten Schulaufsatz darüber geschrieben.
Brav, genau.
Da haben Sie eine Ikone. Das ist wahrscheinlich so ein Standard, da dürfen Sie gar nicht viel verändern, weil das erwartet man auch so. Aber dann haben Sie das Wohnhaus. Und wenn ich das richtig sehe, da haben Sie inzwischen Sonderausstellungen, da sind Sie mit Fotoausstellungen da. Also das Wohnhaus im Gegensatz zum Geburtshaus scheint so das Spielbein zu sein und das Geburtshaus so ein mythologisches Standbein.
Richtig. Also wir haben da einen neuen Kollegen seit 2 Jahren hier, Linus Kümpner, der ist als Direktor der Mozartmuseen auch verantwortet. Und in der Analyse haben wir eben gesehen, dass wir natürlich zum einen ein bisschen die beiden Häuser differenzieren müssen, damit der Kunde auch versteht, was er sozusagen in den Häusern angeboten bekommt. Und zum Zweiten haben wir eben die Situation, dass wir, Sie waren ja im Geburtshaus schon drin, natürlich dort vom Platz her extremst beengt sind aufgrund der räumlichen Situation und das natürlich auch limitiert, was man de facto wo wie machen kann. Im Wohnhaus haben wir dort etwas mehr Möglichkeiten, weil wir mehr Platz haben, weil wir größere Räume haben, wir haben einen Tanzmeistersaal dort, wo wir auch Konzerte veranstalten können. Und das führt eben dazu, im Grunde genommen die Häuser ein bisschen stärker zu differenzieren. Das ist ein langfristiger Prozess, den wir durchgehen. Das ist Geburtshaus sozusagen als Ruhmestätte dort, wo es stattgefunden hat, wo Mozart geboren ist, sozusagen als Hauptattraktion die Aura noch stärker positionieren und das eben aber in einer Art und Weise, wie man sozusagen modernen Museumsbetrieb heute auch betreibt. Mhm. Und das Wohnhaus dann insofern ergänzen, dass wir dort mehr über das Werk sprechen, dass wir dort dann auch thematische Aspekte halt setzen, wenn wir eben dort Sonderausstellungen machen können, die das Ganze dann eben noch etwas abrunden und dann auch immer wieder neue Anlässe natürlich auch für hier die lokale Bevölkerung im Salzburger Land zu geben, um eben die Häuser zu besuchen.
Das ist ja was ganz Wichtiges, glaube ich. Ne? Also man sieht diese Häuser und jeder, der einmal in Salzburg war und spätestens jeder, der den Sound of Music gesehen hat, weiß, es gibt Zeiten in Salzburg, wo man kaum noch einen Salzburger findet, sondern hauptsächlich Touristen. Aber das scheint mir auch so zu sein, dass Sie gerade mit diesem Wohnhaus so eine Anknüpfungspunkte, also ich merke das auch in Wien, also es wird ja manchmal auch wirklich viel mit Touristen und die Einheimischen denken manchmal, oh Mann, ey, wäre doch der Mozart in München geboren, wäre das alles viel leichter hier. Ja? aber ist ja nun mal in Salzburg und dass Sie tatsächlich versuchen, da auch so ein Reach-out zu Ihrem eigenen Klientel zu machen, um nicht als ein Touri-Schuppen rüberzukommen, sondern wirklich als ein Museum für die Stadt und auch für die Menschen der Stadt.
Richtig, richtig. Und da geht es eben permanent um Attraktivitätssteigerung. Wir haben ja beispielsweise auch das Zauberflötenhäuschen umgezogen. Der stand ja früher hier im Garten des Museumsgebäudes in der Schwarzstraße. Das ist jetzt im Wohnhaus, im Garten dort im Hof integriert, sozusagen Teil des Museumsbetriebs, einfach um es auch permanent zugänglich zu machen. Mhm. Ja.
Was halt auch ein tolles Erlebnis ist, ne? Weil Sie mich gefragt haben im Vorfeld, ob ich schon mal da war. Also zum Beispiel für unsere Doku, die Zauberflöte, haben wir natürlich bei Ihnen gedreht und
richtig,
auch das Zauberflötenhäuschen gedreht. Ne? Das ist natürlich ein Must.
Genau. Ja? Genau. So, und die Aufgabenstellungen, die da natürlich jetzt permanent vor uns sind, sind sozusagen der Modernisierung dieses Museumsbetriebs. Wie erzähle ich heute Geschichten, um sozusagen auch sowohl jüngere wie auch ältere Besucher dort zu begeistern. Wir reden über Digitalisierung, wir reden über Technologie. Mhm. Und das sind natürlich alles Herausforderungen, die Geld kosten. Mhm. Hinzu kommt, dass wir natürlich hier, Sie berichten ja gerne über das ganze Thema Bauen und Kosten und alles hin. Ja. Wir befinden uns ja hier im Weltkulturerbe Salzburger Altstadt. Ja. Das heißt, sobald wir hier etwas neu planen und denken, ist das immer ein sehr komplexer Prozess.
Oder es muss in den Fels gesprengt werden, genau, ja.
Ja, wir müssen in den Feld sprengen, aber sobald wir einen Nagel in die Wand bohren, wird es halt schon kompliziert. Und das sind natürlich gelernte Prozesse, aber die machen es jetzt nicht gerade einfacher. Aber am Ende des Tages finden wir immer wieder Lösungen und wollen da, und da sind wir jetzt dabei. Und das macht der Linus Kumpner sehr erfolgreich, eben wirklich die Museen etwas zukunftsfähig zu machen. Das geht los bei Customer Journey, bei Zutrittssystemen, bis hin zu eben aber dann natürlich auch Ausstellungskonzepte, wie ich sozusagen diese Mozart-Geschichten, die wir immer wieder jeden Tag neu hier sozusagen erzählen, halt beginnen zu umzusetzen.
Ja, und ich glaube, da wird es ja auch relativ schwierig, ne? Also, dass man sich auch treu bleibt. Also, man sieht das, egal wo, in Wien zum Beispiel gibt es eine immersive Mozart-Ausstellung, da gibt es ja so irgendwie neue Konzepte, die dann ganz anders sind. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich da auch wieder abzukoppeln und zu sagen, we are the real place, das eine ist das eine, wir sind das andere. Also, man muss auch seine Identität immer wieder hinterfragen, oder? Was will ich sein? Wie weit will ich populär werden? Wie weit bleibe ich auch ein bisschen der Wissenschaft und dem Mythos verpflichtet? Das ist ja ein großer Spagat, den Sie immer wieder machen, ne?
Absolut, aber ich würde das gar nicht so sehr als Entweder-Oder sehen. Ich habe ja zu meiner Historie, ich bin ja groß geworden im Medienbetrieb, 25 Jahre bei privaten Fernsehsendern und das Hauptthema für uns ist ja immer Storytelling. Mhm. Und der Markenkern, den wir sozusagen als Stiftung hier haben, ist natürlich das Echte, ist das Original, ist das, was man hier auch nirgendwo besser auf der Welt erleben kann. Wenn Sie hören, wie ein Künstler ein Mozart-Stück auf einem originalen Mozart-Instrument in diesem Raum, in dem er es geschrieben hat, darbietet, ist das einfach faszinierend. Also wir hatten das am Sonntag wieder, Privatkonzert auf dem Klavichor im Geburtshaus. Das ist einfach ein Moment, was Sie heute nicht, also näher können Sie an Mozart nicht herankommen. So, und natürlich ist diese Faszination das, was wir hier verkaufen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich die Herausforderung, uns immer wieder zu fragen, wie kann ich denn diese Geschichten noch attraktiver erzählen, auch mal anders erzählen, eben wie gesagt mit Technologie, mit Digitalisierung, um einfach dem veränderten Verhalten des Konsumenten, und da reden wir ja nicht nur über 15-Jährige, sondern es sind ja auch 70-Jährige, die heute mit dem Handy durch die Stadt laufen und all diese Dinge, wie wir das einfach bestmöglich sozusagen nutzen und dort unsere Learnings immer wieder machen, um dann die Stiftung zu modernisieren, auf der anderen Seite aber einfach auch den Zugang zu Mozart, weil das ist ja unser Vereinszweck sozusagen der Welt, Mozarts Welt und Mozarts Werk zugänglich zu machen und so heute und für zukünftige Generationen, wie wir dem einfach gerecht werden und das immer wieder neu sozusagen definieren.
Damit sind wir eigentlich schon bei der zweiten Säule. Sie haben schon gesagt, was Bayreuth für Richard Wagner ist ungefähr, ist Salzburg für Mozart. Nirgendwo kommt man dem Mythos und der Aura irgendwie näher. Wir beobachten das bei den Bayreuther Festspielen. Jetzt kommt zum Jubiläumsjahr eine neue Oper wie Rienzi auf die Bühne. Das ist da schon eine gigantische Revolution, weil man doch da sehr verhaftet bleibt im ewig Gleichen. Bei Ihnen im Zentrum der Aufführung steht, haben Sie eben schon gesagt, die Mozart-Woche. Das ist auf jeden Fall das, was am meisten aufmerksam Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Sie haben das schon vor einigen Jahren Rolando Villason als Intendanten geholt, der jetzt auch für das Programm der Stiftung verantwortlich ist. Und damit, Rolando steht ja auch für eine Öffnung. Ja? Also er spricht ja tatsächlich auch ein Publikum an, was nicht nur die Klassik bedient. Er ist vielleicht auch ein bisschen eine Reizfigur für Hardcore-Klassik-Leute. Aber Sie sind da ja bewusst einen Weg gegangen, um zu sagen, auch da, wir öffnen das Ganze, wir wollen Spaß haben, wir wollen Ernsthaftigkeit aus der Klassik her haben. Also da haben Sie ja bewusst jemanden gesucht, mit dem Sie dieses Programm modernisieren und auch zugänglich machen, oder?
Mhm, genau, richtig. Und aber natürlich am Ende auch eine, das Qualitätsversprechen natürlich auch einhalten, weil klar, wenn man die Mozartwoche sozusagen definiert als bestes Mozart-Festival der Welt. Mhm. Ja, wir sprechen auch immer sehr gern hier im Salzburger Festival-Rhythmus vom ersten Festival des Jahres. Mhm. Und da steht natürlich Rolando sozusagen als Mozartianer natürlich auch extremst dahinter. Er war ja schon Mozart-Botschafter. Ja. Er hatte ja auch eine gewisse Historie in Salzburg und verkörpert, glaube ich, wie kein anderer sozusagen die Mozart-Liebe. Und das ist natürlich
der alltägliche Papageno auf jeden Fall.
Genau. Ja, alltägliche Papageno, richtig. Das ist natürlich eine wunderbare Basis, um darauf sozusagen Programme zu entwickeln. Und er ist jetzt schon im zweiten Turn sozusagen jetzt hier aktiv. Das erste war ja nur Mozart zu spielen, 5 Jahre. Das haben wir auch durchgezogen, wenngleich wir zweimal ja de facto auch durch Corona dann natürlich die Mozartwoche einmal nur digital war und einmal halt ausgefallen ist. Und jetzt in dem zweiten Turn öffnet er sich ja etwas mehr, um sozusagen auch andere Aspekte hier zuzulassen, eben jetzt mit Destination Mozart jetzt auch im Januar sozusagen ein bisschen die Einflüsse, die Mozart inspiriert haben, eben auch mit darzustellen und immer wieder eben auch gerade dem Stammpublikum natürlich neue Zugänge hier zu bieten. Und das funktioniert sehr gut. Und was wir eben sehen ist, dass eben insbesondere da auch neue Zielgruppen dann auch nach Salzburg holt. Ja, mittlerweile, wie gesagt, ist jetzt im 7. Jahr schon. Also so von neuen Zielgruppen können wir da gar nicht mehr so viel sprechen, aber es ist natürlich für uns.
Na, es ist ja auch ein langfristiger Prozess wahrscheinlich. Ne? Die kriegen ja nicht im ersten Jahr. Also man kann ja mal ein paar Sachen aufzählen. Also Sie haben Kinderkonzerte, die Sie machen. Sie haben ein ganzes Kinderorchester, das Sie organisieren. Es gab dieses Kuba-Projekt. Es gibt Orgelprojekte. Es gibt sozusagen wirklich ganz facettenreiche Programme, die auch dann aus diesem Chor Salzburg Mozart Ding weggehen und das Ganze öffnen und vor allen Dingen auch Nachwuchsarbeit ernst nehmen, Jugendarbeit ernst nehmen und auch da wieder die Menschen vor Ort mitnehmen, oder?
Genau. Also gerade das Kinder- und Jugendprogramm hat natürlich insbesondere seinen Fokus zunächst mal hier auf die Regionen Salzburg und Salzburger Land. Da haben wir unser gesamtes Vermittlungsprogramm jetzt zusammengefasst, über 160 Veranstaltungen im Jahr, die wir von Krabbelkonzerten bis hin zu Sondergeschichten in Museen natürlich ausrollen, um hier jedem die Möglichkeit zu bieten, eben mit Mozart überhaupt mal in Kontakt zu kommen. Das ist sozusagen die Plattform hier, wo wir auch sehr eng mit allen Institutionen hier in Salzburg zusammenarbeiten und natürlich am Ende des Tages uns auch freuen, wenn dann junge Leute mal in dieses Gebäude kommen, um eben mal Konzerterlebnis hier auch in den Gebäuden zu haben, um dann später, so wie Sie, dann auch mal zu sagen, naja, mit 3 Jahren war ich zum ersten Mal im Mozarteum und habe dort
ein Kabel. Bei mir war es 6, aber ich musste auch aus Bremen anreisen, also bitte, das ist eine Entschuldigung.
Ja, aber es ist ja immer schon eine Herausforderung, auch die Salzburger sozusagen hier zu motivieren. Ja. So, das andere ist sozusagen, da sind wir dann im internationalen Kontext und da auch mit Rolando zusammen sozusagen unsere internationalen Projekte, die Sie haben Kuba erwähnt, wir haben große Kooperationen mit Medellin, mit der Iberakademie, gemeinsam mit der Hilti Foundation, wo wir dann einfach schauen, dass diese Jugendlichen dann auch nach Salzburg kommen, sozusagen Teil des Konzertbetriebs hier werden und eben dieses Kulturerlebnis in Europa dann auch haben und dort natürlich dann auch in ihrer Ausbildung weiterkommen, um einfach diesen Bogen eben aus Salzburg auch raus dann immer wieder zu spannen und unsere Geschichten dann im internationalen Kontext darzustellen.
Na, und Sie haben natürlich das Chor-Erlebnis aus der Vergangenheit, ne, dass jemand wie Nikolaus Hanancourt einfach bei Ihnen gewirkt hat und da auch noch wirklich so dieses solid, good old Mozart Neuentdeckung und auf eine ganz andere Art als Rolando ja auch, eigentlich hat er ja das Gleiche gemacht, ne? Also er hat auch Mozart ins Leben gestellt, er hat sozusagen die Wahrhaftigkeit Mozart und die Leidenschaft Mozarts nach vorne gekehrt, ja. Also lustigerweise gibt es da eigentlich Parallelen, ja. Das ist schon interessant. Ja.
Nein, absolut. Also das ist ja am Ende, wenn wir über Storytelling sprechen, Sie müssen die Geschichten ja nicht immer wieder neu erfinden. Ja, das sind ja Geschichten, die vor 30 Jahren, vor 60 Jahren funktioniert haben, funktionieren ja heute auch. Ja. Sie werden vielleicht ein bisschen anders erzählt, aber vom Kern der Geschichte ist es ja immer die gleiche Faszination, die dahinter steht. Ja.
Absolut.
Warum ist es entstanden? Wie kann ich es interpretieren? Was bedeutet es? Wie stelle ich es heute in einen Kontext eben im gesamten Umfeld? Und das ist immer das Gleiche, was du am Ende des Tages dann auch sozusagen beachten musst, um einfach hier am Ende ja Geschichten zu erfinden, die einfach dem Adressaten halt schmecken und die er interessant findet und die ihn dann eben bewegen, entweder ins Museum zu gehen oder ins Konzert zu gehen oder sich überhaupt auch im Netz mit Mozart auseinanderzusetzen oder dieser Welt.
Ist ja auch was, was
haben wir da schon gewonnen.
Ist ja auch was die Klassik selbst ausmacht. Ne? Also die Klassik ist ja immer sozusagen ein Blick auf das Jetzt aus der Vergangenheit. Ja. Also wir bauen ja immer eine Brücke aus dem, was war, mit unserer Perspektive auf eben so eine alte Oper oder so ein altes Stück, was ja immer wieder, ich glaube, Barenboim hat gesagt, immer wieder das Gleiche ganz neu zu präsentieren. Das ist ja sozusagen unsere Aufgabe. Und damit sind wir eigentlich auch bei der dritten Säule bei Ihnen, nämlich bei den ganzen Dokumenten. Die sind ja nun mal da. Mhm. Diese Briefe, die Noten, die Werke, die Handschriften, die Autographe, die sind ja unveränderbar. Wir hatten eine Podcast-Folge mit den Leitern des Wagner-Museums Sven Friedrich in Bayreuth und des Beethoven-Museums in Bonn mit Malte Böcker. Da ging es schon darum, wie man diese Dokumente immer wieder aufarbeitet. Und ich finde, Sie haben jetzt mit dem Köchel-Verzeichnis ja wirklich eine wegweisende Form gefunden, auch wie wir gesehen haben, wie sowas passiert. Also dieses alte Köchel-Verzeichnis haben Sie wirklich komplett in jahrelanger Kleinstarbeit revidiert und haben das jetzt rausgebracht in einer Prunk-Edition, die wir uns alle nicht leisten können, für 500 €. Aber gleichzeitig können wir einfach klick, klick, klick uns das trotzdem angucken und sind dabei online und sind ganz tief in den Originalen drin. Ist das für Sie auch dieser Anspruch, dass Sie auch da zugänglich für alle von überall aus sind?
Absolut. Also das war mit dem Köchel-Verzeichnis sicherlich ein Geschenk, was wir jetzt sozusagen auch umsetzen konnten. Mhm. Diese ganzen Digitalisate, die Sie jetzt heute auf der Köchel Digital finden, die gab es ja schon. Also wir digitalisieren ja hier in der Wissenschaft seit fast 20 Jahren.
Ja, auch schon.
Sie können jeden Brief lesen, Sie können die Noten, Sie können sich das anhören, all diese Dinge gab es ja schon, aber sie waren eben sehr technisch aufbereitet. Das heißt, es war schwierig zu finden, sozusagen für natürlich die Wissenschaft, die kannte sich da aus, aber es sind im Grunde genommen Schätze, die eigentlich in diesem digitalen Archiv hier bei uns liegen, die wir gar nicht so sehr nach vorne geholt haben. Und hier haben wir jetzt die Chance gesehen zu sagen, okay, alles, was wir im Grunde genommen an Content haben, verorten wir eben über das neue System des Köchel-Verzeichnisses, das angepasst, um einen sehr, sehr einfachen Einstieg in diese Welt zu finden. Und das ist uns jetzt mit Köchel Digital gelungen. Vor allen Dingen unter diesem Aspekt, wenn ich eben etwas suche, dass ich sehr, sehr einfach mich ein bisschen informieren kann über das einzelne Stück. Ich kann es mir anhören. Ja, ich kann mir vertiefende Informationen dann holen. Und natürlich ist das ein Werk, das lebt. Also das werden wir immer weiter jetzt natürlich dann aufbohren mit weiteren Informationen, alles, was wir dazu zu finden. Natürlich mit dem Qualitätsanspruch, dass das, was da drin steht, sozusagen auch von uns geprüft ist, damit man sagen kann, okay, das ist von der Stiftung Mozarteum sozusagen verifiziert. Und das Qualitätssiegel und damit aber einen sehr, sehr einfachen Zugang eben in diese Welt hinein empfinden. Und das ist genau der richtige Weg, um heute eben über die digitalen Kanäle, über die sozialen Medien einfach hier entsprechende Möglichkeiten zu finden. Wir haben aktuell gerade einen Adventskalender im Netz. Da hat jeder Mitarbeiter hat sein Lieblingsstück sozusagen definiert. Und jeden Tag präsentieren wir ein Stück, was du dir dann direkt anhören kannst und wo du sofort eben an Köchel Digital auch drin bist. Ja. Und das wird extremst gut genutzt, und zwar nicht nur in Salzburg, sondern weltweit.
Also ich kann das nur bestätigen, man kann sich da einfach auch richtig festhängen. Ja? Also wenn man sich da durchklickt, dann kann man gar nicht mehr auf. Man geht immer eine Schicht tiefer und eine Schicht tiefer und irgendwann ist man da voll drinne. Also es fehlt Ihnen nicht an der Masse an Exponaten, die Sie da aufarbeiten, und uns nicht an Möglichkeiten, uns da durchzuklicken. Und trotzdem, jetzt haben wir so diese drei Säulen mal geklärt. Fängt das Jahr, haben Sie schon gesagt, immer an mit der Mozart-Woche. Die neue Mozart-Woche steht jetzt wirklich vor der Tür. Das neue Jahr hat schon angefangen. Was erwartet uns dieses Jahr? Warum sollen wir denn jetzt schon wieder nach Salzburg kommen? Wir sind doch dauernd da.
Also es gibt immer viele Gründe, nach Salzburg zu kommen. Das ist ja nicht nur die Mozartwoche oder auch die anderen Festivals, sondern das ist einfach ein wunderschöner Standort hier, wo man extrem entspannt Kultur genießen kann,
Kulinarik, wollte gerade sagen. Man kann auch was Leckeres essen dabei, ja genau.
Und wenn man mal einen wunderbaren schönen Tag hat und Skifahrer ist, kann man auch mal schnell einen Tag Skifahren gehen.
Absolut.
Das geht ja alles sehr entspannt, insbesondere im Sommer. Nein, es ist wie immer sozusagen 50 Veranstaltungen rund um Mozarts Geburtstag am 27. Januar. Wir haben wie immer dreimal die Wiener Philharmoniker da. Wir haben wunderbare Solisten, wunderbare Konzerte. Wir haben über 50 Veranstaltungen, von Konzerten über Marionetten, Theater, bis hin zu Bach-Kantaten, wo wir im Kaffeehaus Musik spielen und Lesungen halten, Brief und Musik. Ein sehr schönes Format, wo aus den Originalbriefen vorgelesen wird und die entsprechenden Bezüge zu den musikalischen Stücken dann vorgeführt werden. Also ein breites Potpourri von Veranstaltungen und sicherlich als Highlight dieses Jahr L'Orfeo, Monteverdis Oper, die Orlando ja in Dresden schon gesungen hat, vor eineinhalb Jahren, die wir jetzt nach Salzburg holen, nach 5 Jahren jetzt zum ersten Mal wieder eine szenische Produktion auch machen werden. Mhm. Und wir erwarten ja so 27.000, 28.000 Gäste aus über 55 Nationen. Wow. Und das Schöne, warum diese Menschen kommen, ist eben, dass sie einfach hier an einem Tag 2, 3 schöne Veranstaltungen erleben können in unterschiedlichsten Fassons von eben sehr intimen, kleinen Geschichten in den Museen, wie gesagt, im Tanzmeistersaal, im Autografenresort, den sie sich anschauen können, bis hin zu eben den großen Konzerten, die dann hier entweder im großen Saal oder drüben in den Festspielhäusern halt stattfinden. Also ein richtiges Festival-Feeling und das eben in einer wirklich wunderbaren Zeit in Salzburg, weil es sind nicht so viele Touristen da. Es ist in der Regel, haben wir Schnee. In der Regel haben wir Schnee. Also, Ende Jänner, es ist ein ganz, ganz spezielles Feeling eben, dieses Mozartwochen-Feeling. Und das lieben auch unsere Gäste, die, wie gesagt, aus der ganzen Welt hierher kommen und das jedes Jahr wieder zu schätzen wissen. Also,
wir verlinken euch auf jeden Fall das gesamte Programm in den Shownotes. Da könnt ihr einfach klicken, euch durchklicken. Wir verlinken euch natürlich auch den Zugang zu all den digitalisierten Exponaten, damit ihr euch da ein bisschen abtauchen könnt. Und das Mozart-Museum, sowohl das Geburts- als auch das Wohnhaus, tja Leute, da müsst ihr euch selbst auf den Weg machen und das mal real angucken. Ich sage erstmal alles Gute für die Mozart-Woche. Es scheint ja der scheint immer noch zu tanzen da in Salzburg, Herr Neis. Und wir lernen von Ihnen wirklich, moderater Wandel und langsame Neuerfindung ist auch eine Art von Kontinuität und man kann immer wieder was Neues erleben in der Mozart-Woche. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Herr Brüggemann, vielen Dank. Ihnen auch alles Gute und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr.
Rainer Heneis war das, der Geschäftsführer der Stiftung Mozarteum. Ja, und der hat in den nächsten Tagen relativ viel zu tun. Ab 23. Januar beginnt die Mozartwoche in Salzburg. Wenn ihr das genaue Programm sehen wollt, dann besucht doch einfach die Seite mozarteum.at. Für alle täglichen News aus der Welt der klassischen Musik besucht ihr natürlich täglich die Seite www.backstageclassical.com. Ihr könnt natürlich auch unseren Newsletter abonnieren, um jeden Montag auf dem Laufenden zu sein. Oder ihr folgt uns bei Facebook, bei Instagram oder bei Blue Sky. So, und wenn ihr jetzt noch Lust und Zeit habt, hinterlasst doch eine kurze Bewertung, das würde uns helfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, es gibt viel zu diskutieren und natürlich kann man diesen Podcast auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Haltet die Ohren steif, bis bald.